Petra, willst du vielleicht mal begrüßen am Anfang?
Das ist ganz okay, dass du das machst.
Ich presche mal so vor.
In gewisser Weise ja auch der Hausherr und ich komme zu Besuch in dein unaufgeräumtes Studio. Und deswegen ist das schon ganz in Ordnung, dass du begrüßt. Es braucht ja auch Rituale. Du weißt ja, ich bin ein großer Gut. Fan davon. Und alle wissen, wenn der Arne spricht, geht's los.
ARD.
Wir reden heute über die Zeitenwenden im Plural und das sind eben nicht nur die politischen, die finanziellen oder die militärischen Zeitenwenden, sondern dahinter verbirgt sich eine mentale Zeitenwende und die wollen wir heute mal suchen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 43 von Bleib Mensch. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Die können Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek nachhören, falls Ihnen das heute gefällt, was Sie hier hören. Und Sie sagen, keine Ahnung, Mensch Jürgen oder Mensch Michaela, ich habe da was im Radio gehört. Das solltest du auch mal hören. Sie finden uns in der ARD-Audiothek. Suchen Sie da mal nach Bleib Mensch. So, herzlich willkommen zu unserer zweiwöchentlichen Selbsthilfegruppe. Oder vielleicht sagen wir, wir wollen die Welt verstehen. Das ist immer der Versuch hier und den Wahnsinn vielleicht ein bisschen mildern oder relativieren.
Und
oder
uns dabei auch noch verstehen in dem Ganzen.
Schon, ne?
Ja.
Und heute, ja, ich war wieder mal der ausschlaggebende Faktor. Zeitenwende. Irgendwie wollte ich nochmal über die Zeitenwende mit dir reden, Petra. Über diesen Begriff.
Du bist politischer Journalismus und deswegen
auch, ja.
Wundert einen das nicht, dass du dich nochmal auf diesen Begriff stürzt. Ich sag's gleich vorab, ich habe eher ein kritisches Verhältnis zu diesem Begriff.
Ja.
Und zwar deswegen, weil es eigentlich ein theologischer Begriff ist und viele wissen das offensichtlich gar nicht. Der Begriff ist ja mittlerweile schon im Plural projiziert, Zeitenwenden.
Ich weiß es nicht. Mach mal weiter. Also ich wollte mich nur mal outen. Nein, war mir nicht bekannt.
Das muss man auch nicht wissen. Ich sage das gar nicht im Sinne einer Besserwisserei, sondern bei mir klingt da etwas an, was mich diesen Begriff problematisch werden lässt. Und zwar ist mit Zeitenwende eigentlich die Stunde Null in der Zeitrechnung des christlichen Abendlandes gemeint, also die Geburt Jesu, das Erlösungsversprechen, was damit in die Welt gekommen ist. Das hat sich, wenn man so will, offensichtlich...
Also positiv so, besetzt eigentlich, total.
Erstens positiv besetzt, in der Tat. Also Zeitenwende hin zu der Erlösung der gesamten Menschheit mit diesem Versprechen, das sich eben an diese Person die Geburt Jesu richtet. Deswegen ist das eigentlich das Weihnachtsfest immer die Erinnerung an die Zeitenwende.
Ach.
Das aber nur so eingeschoben. Und damit wird aber für mich dieser Begriff zu groß, weil das Erlösungsversprechen darin angesonnen ist, während wir den benutzen ja im Grunde, um zu beschreiben, dass etwas zu Ende geht. Das ist logischerweise auch da immer mit gemeint.
Ja.
Aber die Tatsache, dass jetzt schon Zeitenwenden im Plural ausgerufen werden, zeigt mir, dass dieser Begriff sich auf so eine medienstrategische Größe verkleinert hat. Und deswegen würde ich ihn schon kritisch befragen
das
wollen.
Das ist ja jetzt schon wieder hochinteressant hier in den ersten 2 Minuten, Petra. Das war mir nämlich nicht klar, aber das geht schon in die richtige Richtung, denn ich will diesen Begriff heute nochmal irgendwie analysieren, weil der steht immer so im Raum und der fühlt sich immer so mächtig an und fast wirkt man ohnmächtig angesichts dessen, was dahinter so sich zu verbergen scheint. Man denkt, oh Gott, was bedeutet denn das für uns? Und es ist irgendwie so, dachte ich so, der Begriff des Jahrzehnts, vielleicht wird das sogar. Also die viel zitierte Zeitenwende, Doppelzeitenwende hört man ja auch schon, die ja mittlerweile auch irgendwie real in der Politik angekommen ist. Also 1000 Milliarden, also eine Billion, 1000 Milliarden neue Staatsschulden und da mit einhergehend so ein Blankoscheck für die Verteidigung. Aber ich finde, die Frage ist auch, wenn es sie gibt, die Zeitenwende, was auch immer damit gemeint ist, ist die im Alltag angekommen? Haben wir das begriffen? Was bedeutet das? Und wir Deutschen sind ja eher veränderungsscheu und auch sicherheitsliebend. Also die Frage wäre heute auch, kriegen wir das hin mit der Zeitenwende, wenn man sie denn mal so nennen will? Denn die Deutschen, die können ja immer ganz gut theoretisch predigen. Aber in der Praxis machen sie häufig gerne so lang wie möglich weiter wie vorher. Oder, Petra?
Naja, ich würde sagen, wenn man von Zeitenwende redet, hat man ja eigentlich nur beschrieben den Moment, wo einem aufgefallen ist, dass sich schon länger etwas anbahnt. die Idee, dass es jetzt ein Zeitpunkt wäre, nur weil man etwa die Schuldenbremse für bestimmte Zwecke aufgehoben hat oder weil es bestimmte geopolitische Veränderungen gibt, suggeriert ja immer, es gibt diesen einen Punkt. In Wahrheit wird da eigentlich ja nur wahrgenommen, dass sich schon sehr viel länger etwas anbahnt, was man jetzt in der Lage ist, festzustellen. Das ist eigentlich eher die Beschreibung einer Wahrnehmung von Prozessen, die man vielleicht lange auch übersehen hat, auch sträflich unterschätzt hat. Die Tatsache, dass wir es mit einem imperialen Russland zu tun haben, wissen wir eigentlich spätestens seit 2014, also der Annektierung der Krim.
Ja,
und deswegen dauert auch dieser Krieg eigentlich schon viel länger, wenn man so will, 11 Jahre jetzt. Und jetzt plötzlich fällt uns auf, seit einem Jahr spätestens oder seit 2 Jahren, dass sich da etwas grundlegend verändert hat.
Naja, also seit 2022, ne? Das war ja so, die Rede damals von Scholz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und ich würde jetzt sagen, der nächste Schock war, okay, die Amis haben nicht mehr so Lust, auf uns aufzupassen.
Auch das wusste man schon länger.
Eigentlich schon.
Ja, denn in der ersten Amtszeit von Donald Trump war dieses America First schon ganz stark im Raum. Und auch schon davor, selbst unter Joe Biden, war klar, dass die USA sich jetzt sicherheitspolitisch eher auf den pazifischen Raum konzentrieren. Diese Signale hätte man schon lange hören können. Und dass die USA schon lange dabei sind, sich zu verändern, dass wissen alle die, die da zwischendurch auch länger mal gewesen sind. Das ist nichts, was plötzlich über die Vereinigten Staaten gekommen ist. Auch da gibt es eine lange Vorgeschichte.
Mhm.
Aber Menschen brauchen offensichtlich immer so eine Verdichtung von Ereignissen, um dann zu sagen, das ist uns jetzt die Aufmerksamkeit wert. Expertinnen und Experten sagen das schon lange, sie sagen es auch öffentlich.
Mhm.
Aber das will man dann eben nicht so gerne hören. Und dann kommt dieser Point of No Return. Da merkt man plötzlich, wow, jetzt ist es soweit.
Ups, ja, huch, genau, weil dann irgendwie alle merken, oh Gott, wir stehen ja irgendwie ganz schön blank da, also jetzt was die Wehrbereitschaft betrifft oder kopflos irgendwie auch. Du bist ja ab und an so im politischen Berlin, oder? Also, was für ein Geraune nimmst du dazu wahr, zu dieser Begrifflichkeit Zeitenwende und all dem, was damit einhergeht?
Also ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die für diese Entscheidung Verantwortung tragen, sich jetzt gar nicht an Begriffsexegese machen. Die haben ganz anderes zu tun. Die müssen das eben gestalten. Was ich schon auch wahrnehme, dass diejenigen, die schon sehr lange davor warnen, dass dieser Punkt kommen wird, jetzt gar nicht da sitzen und sagen, wir haben es euch doch gesagt, sondern eher so einigermaßen frustriert sind, festzustellen, dass es so unglaublich lange dauert, bis sowas wie der Ernst der Lage dann auch Folgen hat. Weil es offensichtlich eben so ganz viele Indizien gibt, die sich so verdichten müssen, dass daraus dann auch ein politisches Programm werden darf. Während das, was diejenigen bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen, aber auch innenpolitisch schon lange beschreiben, dass es auch eine Sehnsucht nach autoritären Formen der Politik gibt, dass es eine stark fragmentierte Gesellschaft gibt, dass es nicht mehr einen demokratischen Konsens aller gibt. Das ist eigentlich schon ganz lange klar. Und die sehen eben mit so einer gewissen Frustration, aber auch mit einer Sorge, dass das, was sie schon lange beschreiben, immer viel zu spät erst umgesetzt wird in irgendeine Handlungsoption. Und deswegen gibt es da so eine doppelte Stimmung. Die einen haben unfassbar viel zu tun gerade.
Ja.
Einerseits diese Entscheidung zu treffen und sie dann auch zu erklären. Und die anderen sagen seit 20 Jahren, manchmal schon länger, beschreiben wir diese Entwicklung und ihr wolltet es nicht so richtig wissen. Und da muss man auch immer selbstkritisch sagen, es bezieht sich ja nicht auf die nur, die ein politisches Mandat haben, sondern auch auf die, die vielleicht nicht bereit sind, wie wir diesen sich anbahnenden anderen geopolitischen Drall, die Bedrohungslagen oder so mal anzuerkennen. Das sind nämlich wir, also die Bürger, die Bürgerinnen, die sich gerne auch mit anderen Sachen beschäftigen, als mit der Tatsache, dass es etwa zum Beispiel in Polen oder in Estland schon lange die große Sorge gibt, dass es einen militärischen Konflikt gibt, weil die Russen imperiale Bedürfnisse mit Waffengewalt durchsetzen wollen.
Deshalb glaube ich ja auch, dass dann dieser Begriff gewählt worden ist, bewusst, also von Scholz damals Zeitenwende, um eigentlich strategisch ja die Leute wachzurütteln, um irgendwie ein Wort dafür zu haben, dass jetzt doch wirklich jetzt was passieren muss. Was hältst du denn, also dann passiert jetzt ja auch in der Tat was, also was hältst du von diesem ich würde es mal Pragmatismus nennen, jetzt dieses Riesenfinanzpaket zu schnüren mit dem noch alten Bundestag, bevor der neue zusammenkommt? Ist das, ein Winkelzug, der so ein bisschen Geschmäckle hat? Oder sagst du, ja, nee, das ist eine reale Antwort auf die Zeitenwende, wenn es die so gibt?
Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man kann das so machen. Also ist das okay. Und das ist ein Versuch, auf die Zeitenwende zu reagieren. Aber wie gesagt, ich war vorsichtig bei dem Erlösungsversprechen. Ganz viel wird sich entscheiden über die Frage, wie dieses Geld dann eingesetzt wird. Und da wird es ja dann interessant. Also was bedeutet das eigentlich jenseits jetzt dieser militärischen Fragen, über die wir beide, glaube ich, gar nicht so viel sagen können. Also welche Panzer braucht es und welche Cyber-Unit? Das ist nicht unser Thema. Aber interessanter ist schon die Frage, was bedeutet das für die Investitionen in die sogenannte Infrastruktur? Also sind es nur die Brücken auf Autobahnen oder kommt das irgendwann auch in den Kommunen an? Also bei den Menschen vor Ort, die natürlich spüren, dass sie in so etwas wie einer Passage einer veränderten Zeit leben und die Skepsis gegenüber dem Staat und seinen Institutionen ja eher vor Ort ausmachen, ja, an dem Zustand der Schultoiletten der Kinder oder an der Tatsache, dass die Schwimmbäder alle geschlossen werden. Und da wird es drauf ankommen, glaube ich. Es wird sehr darauf ankommen, dass Menschen den Eindruck haben, diese gigantischen Schulden, die wir jetzt unseren Kindern und Enkelkindern aufbürden, verändern wirklich auch die Lebenssituation vor Ort und machen den Staat für die Menschen im Nahbereich auch spürbar handlungsfähiger.
Das meinte ich eingangs mit der Frage, die wir heute so in den Raum werfen wollen, ob die sogenannte Zeitenwende auch wirklich irgendwie mental angekommen ist. Weil wenn man so guckt, gefühlt gab es ja schon irgendwie einige Wenden. Also es gibt da einen Frank Bösch, der ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung und Professor für europäische Geschichte. Der sagt, ach, ich wäre mal lieber vorsichtig mit dem Ausrufen von Zeitenwenden, weil in den letzten 20 Jahren allein wir schon da so einiges erlebt haben. Also nehmen wir mal den 11. November oder 9/11 in den USA, die Finanzkrise 2008, Migrationswelle 2015 nennt er noch, Corona. Also da haben wir ja schon ganz schön viele Schocks absorbiert und aufgenommen und also eine gewisse Erfahrung ist ja auch irgendwie vielleicht schon da.
Naja, man könnte auch sagen, die größte Zeitenwende für die Deutschen war 89.
Ne?
Seltsamerweise redet da keiner mehr von. Ja, also die sogenannte, das, was wir immer Wende nannten, was man ja auch friedliche Revolution genannt hat. Ich finde interessant, dass das da gar nicht mehr auftaucht, auch in der ganzen Ambivalenz, also dass ein mit ja auch großer Dankbarkeit wahrgenommene Wunder mit all den politischen Folgen, die wir jetzt ja auch tragen müssen, weil auch da möglicherweise im positiven Sinne die Zeitenwende mit so viel Pathos belegt wurde, dass die Fragen im Konkreten, was bedeutet das eigentlich für die Demokratisierung dieser Gesellschaft, was bedeutet das für die Zivilgesellschaft in den da noch neuen Bundesländern? Das hat man vielleicht nicht zu ernst genommen, dass diese Zeitenwende eben auch noch andere als ökonomische Herausforderungen
haben wir an dieser Stelle ja auch schon.
Ja, haben wir auch schon mal länger drüber geredet und deswegen finde ich das richtig, dass es ganz viele Momente gibt und Menschen brauchen das, glaube ich, immer schon bestimmte Prozesse dann irgendwann als eine Wende wahrzunehmen, obwohl es in Wahrheit eigentlich Prozesse sind, die schon eine Vorgeschichte haben. Und etwas bahnt sich ganz langsam an und dann ist es plötzlich so. Und dieses Plötzliche ist eigentlich eher, wie gesagt, die verdichtete Wahrnehmung. Und man muss auch aufpassen, finde ich, dass man den Begriff nicht zu oft benutzt, weil das ein so starker, großer, pathetischer, ja fast weltumfassender Begriff ist, dass er sich genauso abnutzt, wie wenn man immer von Menschenwürde redet, wenn einem gerade jemand auf den Fuß getreten ist. Und auch da gibt es ja so Entwicklungen, deswegen wäre ich da eben vorsichtiger. Man muss dann sehr genau beschreiben, was hat sich gerade geändert und es hat sich eben auf andere Weise in der Pandemie etwas geändert, als wenn es einen autoritären amerikanischen Präsidenten gibt. Das ist nicht die gleiche Art von Wende. Haben aber was miteinander zu tun, das muss man ja auch ganz nüchtern sagen.
Ich finde, eine Überlegung heute ist auch in der Tat, ob Wie viel damit allein dann schon geholfen? Also du hast recht, dass man nicht so viel von Wenden reden sollte, weil sonst nutzt sich das ab. Und ob allein dann schon damit geholfen ist, dass man wieder mal eine Zeitenwende ausruft, damit alle mehr ins Kopf reingehämmert bekommen, okay, etwas muss geschehen. Frank Trentmann schreibt dazu in der Zeit, dass er sagt, ach, das Problem ist eigentlich gar nicht so sehr, jetzt das Wort zu finden etwas zu benennen, um dann so eine Überschrift zu haben, sondern er sagt, dass das wahre deutsche Problem liegt eigentlich nicht so sehr in all diesen Krisen selbst oder in den gegenwärtigen Krisen, sondern, das fand ich spannend, in der harmoniesüchtigen Leugnung von Widersprüchen, die dem entgegenstehen, dass wir jetzt uns auch darauf reagieren und handeln. Und damit meint er zum Beispiel, also mit dieser harmoniesüchtigen Leugnung von Widersprüchen, in der Klimakrise zum Beispiel, Pflegesystem, Rentensystem, Verteidigung, Migration. Nehmen wir mal ein Beispiel, Klimakrise. Also ja, man will die Klimakrise angehen, aber bitte nicht auf Kosten der Autohersteller oder der Verbraucher. Oder man regt sich über ein zu viel an Migranten auf, aber gleichzeitig wundert man sich über einen Mangel an Arbeitskräften. Also das heißt, da kann ja so viel von Zeitenwende gesprochen werden und dann werden Milliardenpakete geschnürt. Aber wir müssen auch aufhören mit diesen Widersprüchen weiter so zu machen, sondern dann müsste der nächste Schritt in der Tat auch sein, okay, dann machen wir uns jetzt mal wirklich weniger hier ein vor, sondern gehen konkret nach vorne und werden irgendwie so realistischer.
Ja, und was ich auch mit dem Wort Zeitenwende beobachte, ist, dass damit Ansprüche formuliert werden gegenüber dem Staat zum Beispiel. Ganz stark. Also der Staat muss jetzt gucken oder Europa muss jetzt gucken, die außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu beantworten, die innenpolitischen Fragen zu beantworten, die Fragen nach der Zukunft der Pflege zu beantworten und so. Aber was noch fehlt, ist so eine mentale Zeitenwende. Ich sag's jetzt mal in aller Vorläufigkeit, wo wir uns selber auch als Beteiligte in diesem Ganzen sehen. Und das hat so ganz viele Konsequenzen. Wir sehen unsere Kinder möglicherweise irgendwann wieder in einer Bundeswehr.
Denke ich gerade viel drüber.
Ja, das ist so das eine Jungs. Thema. Ja, mhm. Ganz genau. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, dass wir unser Pflegesystem reformieren müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir in einer sehr alternden Gesellschaft leben und gleichzeitig immer noch mit Abstand die größte Pflegelast in den Familien getragen wird, und zwar in der Regel von Frauen. Was bedeutet das für das Selbstverständnis auch von dem, was man immer noch subsidiär nennt, also davon auszugehen, dass erstmal die kleinste Einheit einer Gesellschaft versucht, die Probleme selbst zu lösen, bevor dann die nächste Instanz diese Aufgabe übernimmt, für unser Verhältnis zu dem, was man Staat nennt. Also wie sind wir in so einer Situation eigentlich Staatsbürger? Das frage ich mich ernsthaft. Was heißt es, Verantwortung zu übernehmen in so einer Situation, auch für das, was wir ja gemeinsam ausgebildet haben, anstatt wie so ein Amazon-Regierungspaket jetzt zu gucken, was bieten die mir an und wie viele Punkte vergebe ich. Das bedeutet übrigens auch, dass man sich, glaube ich, noch mal intensiver mit den eigenen vorgefertigten Meinungen beschäftigt und sich eingesteht, dass diese Probleme alle ziemlich kompliziert zu lösen sind. Mhm. Das gilt für die Pflege, weil alle wollen, dass man gut gepflegt wird, aber ungern viel dafür bezahlen wollen. Alle wollen, dass Pflegekräfte gut bezahlt werden. Dass das aber Folgen hat für einen selbst, wird wenig gesehen. Wenig wird darüber nachgedacht, was bedeutet, Menschen zu entlasten, die eben viel Zeit darauf verbringen, Angehörige zu pflegen oder Zugehörige oder sogar auch nur im weitesten Sinne Wahlverwandte. Wie reagieren wir auf die Tatsache, dass wir auf ein Europa zurückgeworfen sind, für das wir uns jetzt 10 Jahre eigentlich kaum interessiert haben, ehrlich gesagt? Ich merke das auch in meiner eigenen Kirche. Europa war da kein Thema mehr.
Ja.
Das war vor 20 Jahren noch anders. Da war man auf der Suche nach sowas wie einer europäischen Identität im weitesten Sinne, was oder immer das Gefühl. Auch heißen sollte, oder ein Gefühl. Und da gab es ganz viele Projekte und auch diese Hoffnung, dass sich so etwas einstellt wie ein vereinigtes Europa, so als Grundbefindlichkeit, gar nicht als Regierungsform. Und das ist total weg. Also alle konzentrieren sich jetzt auf ihre nationalen Gesellschaften. Was bedeutet das jetzt eigentlich angesichts der Tatsache, dass wir uns das gar nicht mehr leisten können, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen? Es geht ja für all diese Probleme. Und deswegen finde ich noch unangesprochen die mentale Zeitenwende, die das für uns alle bedeutet, dass wir vermutlich einfach selbst wenn es keine kriegerischen Ernstfälle geben sollte, sehr viel mehr auch selber investieren müssen in die Gestaltung und Zukunft unserer Gesellschaft. Und diese Erwartungshaltung, dass der Staat das schon alles für uns regelt, eine ist, die an ein Ende gekommen ist.
Da wollte ich heute in der Tat auch hin. Finde ich gut, der Punkt, dass so diese ganzen Zeitenwenden irgendwie noch nicht so reingesickert sind und auch so ein persönliches, privates Reagieren hervorbringen, sondern man das so wegdelegiert nach oben. Die da oben sollen mal irgendwie machen, aber so richtig in der Wirklichkeit kommt es nicht an. Und da habe ich mich gefragt, woran das eigentlich liegt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass, da hätten wir auch wieder so eine Problematik an der Begrifflichkeit der Zeitenwende, dass man dann erstmal so eine Überschrift für irgendetwas hat, aber dass man es so richtig verstanden eigentlich noch nicht hat. Und dazu passt so ein Gedanke von dem Historiker Fernand Braudel, ich glaube, das wird so ausgesprochen, ich nehme an, der ist Franzose, Fernand Braudel, der sagt, dass Wendepunkte oder Zeitenwenden immer nur das Sichtbare an der Oberfläche sind. Er nennt das Schaum, quasi der Schaum auf der Welle der Geschichte. Aber viel wichtiger sind eigentlich die Veränderungen, die tektonischen Verschiebungen, die sich schon davor über Jahre, Jahrzehnte eigentlich entwickelt haben. Dass man sich nicht so aufhält mit diesem einen Huch, mit diesem Begriff, wupp, sondern dass man guckt, wieso, weshalb, warum und seit wann eigentlich schon. Und du hast es vorhin schon gesagt, nehmen wir mal den russischen Angriff auf die Ukraine, mindestens seit 2014, also dass es da revanchistische Tendenzen gibt in Russland, sich wieder als Weltmacht zu etablieren und diese Katastrophe, die größte des 20. Jahrhunderts, wieder ungeschehen zu machen. Das weiß man ja fast eigentlich schon seit Beginn von Putins Präsidentschaft. Du hast vorhin auch gesagt, auch Obama hat eigentlich schon freundlich gesagt, liebe Leute, ihr müsst ein bisschen mehr wieder machen, irgendwann ziehen wir uns zurück. Und das heißt, wir müssen auch als Gesellschaft, als Individuen viel genauer hingucken und in den Spiegel schauen, oder? Um dann daraus dann die Schlüsse zu ziehen und auch vielleicht die Bereitschaft, dann wirklich das alles anzunehmen und zu akzeptieren, dass sich Dinge verändern müssen.
Vielleicht hat das auch was mit so einem Trauerprozess zu tun, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, denn es wird ja damit auch immer angesagt, mit jeder Zeitenwende der Verlust von etwas, was unwiederbringlich verloren ist. Muss man auch nochmal genau beschreiben, was ist das eigentlich? Vielleicht ist es auch eine bestimmte Form von Bequemlichkeit, die verloren gegangen ist oder ein Wohlstandsversprechen, was verloren gegangen ist. Aber was ich am Wort der Zeitenwende auch tückisch finde, gerade weil es eben keinen theologischen Gehalt mehr hat, ist dieses Schicksalhafte, was damit verbunden ist. Wenn man eine Zeitenwende ausruft oder beschreibt, dann kann man ja als einzelne Person nur darunter fast wegknicken, weil das so groß ist, was da gerade passiert. Dann wird es verhandelt wie so eine Schicksalsmacht. Es sind aber in Wahrheit natürlich geschichtliche Prozesse, an denen sich Menschen auch mit Entscheidungen beteiligt haben. Und deswegen gibt es, so klein wie die Verantwortung auch immer ist, auch eine Verantwortung aller. Etwa der Flirt mit dem Autoritarismus, das ist etwas, das passiert ja nicht irgendwo ganz weit weg.
Ja.
Sondern das passiert ja auch bei uns, möglicherweise am Abendbrottisch, weil der Onkel sagt, da muss jetzt mal wieder ein starker Mann und der muss mal aufräumen. Und dann ist die Frage, wie verhalte ich mich dazu? Und damit wird spätestens deutlich, dass das eben keine Schicksalsmacht ist, so auch im antiken Sinne, sondern dass das im Hintergrund Entscheidungsräume sind, an denen man in Teilen gar keinen Anteil hat, logischerweise. Denn wir haben Putin nicht gewählt und Donald Trump auch nicht, aber in eigenen Bereichen durchaus bis in den Zeitgeist der eigenen Denkgewohnheiten doch einen Anteil daran hat.
Mhm.
Auch mit dieser Vorstellung, diese Glücksversprechen, die sich mittlerweile mit dem Politischen verbinden, dass man fast schon den Eindruck hat, der Staat hat für mein privates Glück zu sorgen und ist gar nicht mehr der Rahmen, in dem bestimmte Dinge auf gute oder nicht so gute Weise gestaltet werden, sondern dem wird im Grunde fast alles, sogar auch das private Glück aufgehalst und dann guckt man in das Distanz und sieht, wie die Politik daran scheitert an dieser Herausforderung. Und diese mentalen Veränderungsprozesse auch nochmal selbstkritisch zu beschreiben, daran läge mir schon sehr.
Ja, deshalb ja auch das heute, weil ich finde, dann spielt dann auch immer die Gefahr mit, dann falsche Schlüsse draus zu ziehen, finde ich. Und Dazu passt auch noch der Gedanke, finde ich auch, dass, wenn man so von Zeitenrede, Zeitenwende die Rede ist, dass dann häufig ja auch die Vorstellung mitschwingt von irgendeiner früheren, unkomplizierteren Normalität, die es mal gegeben hat, was ja auch Quatsch ist so. Also komplex war das alles schon immer und Umfang, ja, umfangreicher mit sehr vielen Grautönen. Und ich finde zentral eben auch der Gedanke, da wurde viel verschlafen. Und wir als Deutsche, als jeder Einzelne und als Gemeinheit haben auch einfach den Kopf so ein bisschen in den Sand gesteckt und nicht wirklich hingucken wollen. Und das, jetzt müssen wir wirklich hingucken.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass wir, ich weiß gar nicht, ob mehr als andere, aber doch in besonderer Weise auch eine Gesellschaftin, die sich sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt. Und das ist möglicherweise etwas, was merkt man auch, wenn man im Moment im Ausland ist, im europäischen Ausland auch, was andere uns nicht mehr so richtig gerne durchgehen lassen, weil sie sagen, ihr seid groß, ihr seid stark, ihr seid ja auch selbstbewusst. Seht ihr uns eigentlich noch? Das gilt für osteuropäische Staaten, das gilt aber auch für westeuropäische Länder. Ich war ja jetzt eine Weile in Kanada und finde ganz faszinierend, wie anders die kanadische Gesellschaft im direkten Nahbereich zu den Vereinigten Staaten und deren Avancen daraus den weiteren Bundesstaat zu machen, wie die darauf reagieren in so einer Mischung aus wirklich sehr freundlichem Patriotismus. We the Canadians, und das gilt übrigens für alle, auch für die, die gerade 7 Wochen eingewandert sind. Und auf der anderen Seite mit einer offenen Debatte über die Frage, wie kann eine Gesellschaft, die möglicherweise jetzt unter einer Massenarbeitslosigkeit leiden kann, wie kann die das auffangen? Das ist eine ganz offene Diskussion mit all den Kontroversen, die damit verbunden sind und auch mit der affektiven Aufladung. Aber es gibt ein geteiltes Problembewusstsein und es gibt dadurch auch eine andere Art von Zusammenhalt in der Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Bedrohungslage um? Und das finde ich in vielem auch vorbildlich. Und ich wünschte.
Total, ja. Ich merke gerade irgendwie, siehst du das bei uns?
Bei uns eben nicht, sondern ich sehe bei uns auch jetzt schon in dieser ganzen Debatte, was wird eigentlich mit diesen unfassbaren Investitionen? Keine wirklich konstruktive gesellschaftliche Debatte darüber, wo wir glauben, wo dieses Geld eigentlich investiert sein müsste, jetzt jenseits dieser militärischen Aufrüstungsfragen, die, glaube ich, wirklich auch viel Expertise brauchen. Aber das bietet ja auch eine unglaubliche Chance. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, wow, endlich, jetzt können wir mal konstruktiv darüber beraten, wie muss eigentlich unser Bildungssystem in Zukunft aussehen, damit wir für die nächsten Generationen wirklich eine Zukunft schaffen. Wie müssen wir eigentlich eine Atmosphäre schaffen, wo sich neue Unternehmen gründen, wo Leute Lust haben auf ein Risiko. Diese Atmosphäre, die verbreitet sich gar
Also wollen
nicht.
Wir vielleicht sagen, jetzt nach einer guten halben Stunde, dass, wenn wir schon vom Begriff Zeitenwende reden, dass der bedeuten sollte, dass wir uns fragen, wo wir hinwollen.
Ja, ganz genau. Und diese Frage, wo wollen wir hin? Und dieses Wir nicht nur als nationales Wir beschreiben, das ist ja schon anspruchsvoll genug, sondern sich auch klarzumachen, wir stehen eben in einem größeren Kontext, das ist in Europa so, wir verdanken übrigens auch diesen Wohlstand und diese Größe in vielerlei Hinsicht anderen. Daran immer zu erinnern, finde ich, gehört sich auch. Und wir haben, wir als Europäer haben eine bestimmte Aufgabe und wir haben jetzt aber auch innerhalb unserer Gesellschaft die Aufgabe, jenseits so pathetischer Erlösungsversprechen zu überlegen. Und ich glaube, das ist auch das Recht aller, mitentscheiden zu wollen. Was machen wir denn jetzt mit diesen Schulden, die wir unserer nächsten Generation aufhalten, so, dass es dieser Generation in vielerlei Hinsicht gelingen kann, diese großen Herausforderungen der Zukunft anzunehmen?
Ja, okay. Überraschend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir quasi in diese Richtung am Ende kommen. Aber damit kann ich konkret ganz gut was anfangen. Und ich frage mich so gerade, wenn die Kanadier das hinkriegen, warum wir uns da eigentlich so schwer mit tun? Warum bei uns sind viele Debatten dann immer so schwarz-weiß und nicht gemeinsam, sondern gegeneinander? Also ne, man denkt ja jetzt schon, okay, jetzt bald legt die Regierung dann los und mal gucken, ob die das diesmal den Schuss gehört haben. Mit einer starken Opposition, das gemeinsam zu definieren und darüber nachzudenken, wo es wirklich hingehen soll, anstatt ja wieder Zeit zu verplempern und sich zu verhakeln und zu verstreiten.
Sich verhakeln und verstreiten, das ist das eine, aber in den Sesseln sitzen und dabei so zu gucken, wie sie das tun, geht eben auch nicht.
Mhm. Ja, also wir alle.
Ja.
Ja. Und meckern von der Seitenlinie.
Meckern kann man gerne, aber wenn man gleichzeitig sich daran auch in irgendeiner Weise beteiligt, und es gibt eben viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, und dafür muss man manchmal nur 100 Meter gehen. Mhm. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass vor dieser Übermacht, dieser Veränderungsprozesse eigentlich nur das hilft, dass man etwas aktiv mitgestalten und bewirken kann. Und sei es noch so klein, wenn alle das tun, wird daraus was Großes.
Ja, also da sind wir häufiger irgendwie schon angekommen, Mut zur Veränderung, aber dann nicht immer nur als leerer Appell, ja, wir müssen uns irgendwie jetzt verändern, sondern insofern stimmt das mit der Zeitenwende doch ein bisschen, das muss jetzt passieren, es muss dann jetzt doch kommen. Wir haben wirklich viele Jahre verpennt und jetzt muss das nach vorne gehen.
Ja, und dieser Perspektivenwechsel zu sagen, diese Zeitenwende, wir sind nicht das Opfer dieser Zeitenwenden, sondern wir haben da unseren eigenen Beitrag zu geleistet und können und müssen jetzt auch unseren Beitrag dazu leisten, mit dieser Herausforderung umzugehen, ja, okay, anstatt immer nur darauf zu gucken, was wir verloren haben. In Klammern gesagt, wenn man sich mal genau anguckt, was man verloren hat, ist es möglicherweise auch so eine eigene Art von, ja, politischer Bequemlichkeit.
Ja, und wir haben ja irgendwie gezeigt, dass wir Wende grundsätzlich auch können. Also ich meine, auch da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, was die, ja, die Begleitumstände noch der Wende sind oder die Nachfolgen. Und da gibt es ja auch viele, viele strukturelle Probleme definitiv noch. Also ich will nicht einfach nur sagen, es war alles wunderbar. Aber im Nachgang ist ja trotzdem im Großen und Ganzen die Wende 89 positiv konnotiert, also vom Beiklang. Und also das war ja schon einfach eine Kraftanstrengung und man könnte sagen, Chapeau, à la Bonheur, und dann können wir doch jetzt eine andere Wende auch hinbekommen.
Das finde ich auch so, wie du es beschreibst, und weil es eben kein theologischer Begriff mehr ist, sondern ein politischer, würde ich sagen, es ist weder ein Erlösungsversprechen noch die Ausrufung der Apokalypse.
Und damit schließt sich der Kreis. Grandios. Petra, danke mal wieder. Und vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, das hat Ihnen Freude gemacht. Falls ja, Sie können sich das gerne nochmal anhören in der ARD Audiothek. Und dort noch wie immer ein Hinweis von mir. Da gibt es auch den Tagesschau-Podcast 11 km. In der neuesten Folge haben sich die Kollegen da mit den Massenprotesten in der Türkei beschäftigt. Das finde ich übrigens auch echt ein spannendes Thema. Ja. Das fasziniert mich auch sehr. Da gerne mal reinhören. Massenproteste in der Türkei. Erdogans Poker um die Macht von 11 km. Ebenfalls in der ARD Audiothek. So, Petra, vielen Dank. Und jetzt raus, Zeitenwende schaffen. Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir sehr für dieses harte Thema, was du uns da in die Mitte geschmissen hast.
Du, immer gerne. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Wir hören uns.
Ade.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.